Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Schalala, schalala, schalala. Oder ich weiß gar nicht, was man am Oktoberfest singt, aber ich freue mich, dass Dorothea Gregor nüchtern und bereit am frühen Morgen da ist, obwohl du gestern, Doro, auf dem Oktoberfest warst.
Auf der Wiesn, ja, servus, Axel.
Auf der Wiesn, ja, genau. Ja, servus.
Ja, grüß dich. Ich kann jetzt leider nur noch so reden, aber du weißt ja gar nicht, ob ich nüchtern bin oder nicht. Woher willst denn du das wissen?
Ja, Vorgespräch. Ich habe da sozusagen, da kommt der Promillemesser kommt aus dem Telefonhörer raus und da weiß ich ganz genau, das ist schon wieder bei 0,0. Da war kein Bier dabei.
Nee, absolut gar kein Bier. Ich bin keine Biertrinkerin, das habe ich dir verraten. Ich mag lieber something bubbly und, also okay. Gut, Bier ist ja auch irgendwie bubbly.
Also du bist diejenige, die auf dem Oktoberfest sagt, nein, Entschuldigung, also Bier bitte nicht. Also ich möchte gerne bitte den Käferwein, oder was? Den Käfer, Champagner.
Entschuldigen Sie bitte, was ist denn das Hässliches in diesen Krügen?
Ja, ist doch auch viel zu schwer zu tragen.
Ja, genau.
Ja. Bringen Sie mir mal das Leichte.
Also man kann dort Prosecco trinken, man kann dort Champagner trinken. Und übrigens nicht nur im Käferzelt, was ja eigentlich kein Zelt ist, sondern das ist ja mehr wie so eine Almhütte. Aber da war ich auch gar nicht. Ich war in so einem richtig schönen Festzelt, wo richtig viel Musik gemacht wurde und wo auch getanzt wurde. Und zwar nicht nur auf den Tischen, sondern tatsächlich...
Aber schon auch.
Ja, schon auch. Aber klar, aber es war jetzt nicht so ein total...
Ja, du hast mir ein Foto geschickt, du im Dirndl. Ja. Das ist echt, es steht dir. muss ich sagen. Ja, das du. Dirndl hebt. Ja, das muss man einfach
an sagen. Den richtigen Stellen hebt es und an den anderen richtigen Stellen quetscht es. Also im Gesamtergebnis ist das immer eine ganz positive Sache. Nein, aber ich finde das wirklich total schön. Und das gefällt mir tatsächlich an dieser Münchner Tradition. Also erstmal, wenn du durch München läufst zur Wiesnzeit, das kennt ja jeder, der dort nicht nur lebt, sondern auch dann manchmal ist, da laufen einfach alle ganz normal im Dirndl rum. Einfach so auf der Straße, also total unabhängig vom Oktoberfest. Und ich finde das auch so schön und wie ja manche von euch wissen und du, Axel, weißt es ja auch, ich bin zwar in Franken geboren und aufgewachsen, aber es ist irgendwie so normal auf so Festlichkeiten, auf eine Hochzeit oder eine Taufe oder was auch immer, dann geht man einfach im Dirndl und ist gut angezogen.
Ja,
und
das ist in Wien auch so, ne?
Ja,
oder
genau.
In überhaupt. Stimmt. Du kannst selbst du gehst gerade zu den großen Festen auch, ne? Also da entweder richtiger Anzug oder Tracht, ja, das ist ganz normal.
Ja, und was ich war ja vor 3 Wochen? So beim Beethovenfest, zur Eröffnung des Beethovenfests in Bonn auch in Dirndl. Wirklich. Aber weil ich es einfach...
Das hat den Steven gefreut wahrscheinlich, ja.
Du, der war cool an dem Abend. Ich glaube, der hatte da echt andere Themen als mein Dirndl, aber der hat sich da überhaupt nichts anmerken lassen, ob er das gut oder schlecht findet. Aber ich fand's gut, das war ja die Hauptsache.
Und, sag einmal, Kulturwert des Oktoberfestes ist wie so? Oder ist das gar keine Kultur außer Tradition?
Also Tradition ist ja Kultur. Ich finde, es ist eine Feierkultur, die ich total schön finde. Also jetzt mal abseits von den Touristen, die sich einfach, die einfach kommen, um sich da dermaßen, weiß ich nicht, dermaßen zuzuballern. Ja. Ja, also doch, ich finde schon, das ist eine total schöne Kultur sogar. Und es gibt ja auch in der, also am Oktoberfest die sogenannte Eude Wiesn, also die alte Wiesn, so ein bisschen wie es früher war. Da sind die Fahrgeschäfte günstiger, also es kostet ein bisschen Eintritt. Da ist aber so ein bisschen wie früher in der guten alten Zeit, wobei man merkt kaum den Unterschied. Aber da ist es hat nicht so ganz so Ballermann-Vibes. Und da merkt man schon die Kultur. Ja. Und was ich gestern auch gelernt habe, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass dieses Dirndl-Lederhosen-Ding auf der Wiesn erst in den 90er Jahren aufkam, also früher,
echt?
Ja, früher ist man in Sonntagsanzug und im Sonntagsstaat, wie man so sagt, sind Frauen und Männer da auf die Wiesn gegangen und Dirndl und Lederhosen haben im Grunde nur das Personal getragen.
Okay. Ja. Also ich sehe da immer die Thomas Müllers dieser Welt und natürlich hier die Volksmusikstars, die ja, glaube ich, schon gar nicht mehr hinkommen, weil sie vorher schon irgendwie Knülle gewesen sind, wie die Bild-Zeitung berichtet hat. Mhm. Aber Klassikstars, also letztes Jahr, weiß ich, war Simon Rattle, hat sozusagen sein Bayerntum, sein neues Bayerntum gefeiert.
Das gehört dazu.
Aber Ja, ansonsten habe ich noch gar nicht so viel gesehen. Also ist das auch so Showbühne und roter Teppich für die Klassik? Eher nicht, oder?
Also ich glaube nicht. Ich habe gehört, dass gestern Michael Stallknecht auch auf der Wiesn war. Der wäre fast bei uns vorbeigekommen.
Okay.
Schöne Grüße. Haben wir aber, also war da nicht, irgendwie hat da nicht geklappt. Also um das zu sagen, Journalist oder Kollege von dir, der auch viel für die SZ schreibt, ja. Jetzt Opernwelt.
Ja,
ne?
Ja.
So. Und ansonsten, also habe ich jetzt nicht gesehen, ich finde Anna Netrebko würde hervorragend dahin passen. Die hätte auch Spaß, glaube ich, an dieser Verkleidung. Es ist ja auch ein bisschen wie
ja, die ist in Salzburg auf einem Triangel ja schon auf den Tischen getanzt damals.
Ja, genau. Warum auch
aber nicht? Aber die hat jetzt eine andere Chose laufen. Da sind wir schon gleich in den News-Themen. Ne? Anna Netrebko auf Instagram, inzwischen gelöscht wegen Protesten, hat geprobt in Berlin. Die Norma, glaube ich, steht da an als Premiere. Da singt
ja,
sie.
Die war in Berlin,
und
das stimmt.
Sie zeigt sich so mit MG und mit Maschinengewehr verschleiert, schleicht sie so über die Bühne. Und das sorgt natürlich für großen Protest bei den Leuten, die Netrebko skeptisch gegenüberstehen. Die sagen, ey, du hast Putin-Nähe, du bist Russland-Nähe und jetzt läufst du mit einer MG durch Instagram. Finden wir nicht so cool. Ich meine, ich bin echt ein großer Kritiker von all diesen Russland-Connections, weiß man. Aber ich finde, man... Ja, keine Ahnung. Was sagst du dazu? Also ich finde...
Na, das war ja, denke ich mal, Teil der Inszenierung, oder? Oder das waren das Probenfoto?
Ja, wahrscheinlich ist das Teil der Inszenierung. Die kennen wir ja noch nicht, die Inszenierung. Aber ja, genau, die hat einfach... Ich meine, vielleicht, das haben wir auch schon festgestellt, der IQ ist jetzt nicht, geht jetzt nicht durch die Decke und so wahrscheinlich, ne? Also sag ich jetzt so mal. Und
sie ist sicherlich keine Strategin, was ihren Instagram angeht.
Und auch nicht reflektiert, genau, nicht reflektiert bei dem, was sie macht. Also... Ja, also immerhin, sie hat es gelöscht, also, aber es zeigt auch die Aufregernation, die wir gerade wieder so haben. Also
ja,
ich finde,
also ich habe es jetzt nicht gesehen, um es ehrlich, ich kann es mir aber total gut vorstellen. Ich glaube, ihr ist es einfach auch mal so richtig egal, weil sie postet, was sie möchte, ob sie jetzt kocht oder ob sie in mit irgendwie fancy Fashion da durch Italien läuft oder sonstige Sachen oder ihrem Sohn überlebensgroße Plüschtiere am Flughafen kauft. Ja, das ist wirklich, das ist so alles,
ja, ich
das macht es authentisch. Und klar, ich glaube, sie nimmt es mit in Kauf, dass es Menschen provoziert. Aber wenn du mal guckst auf ihrem Insta unter diesen Postings, die Kommentare, die sind alle nur, die hat eine riesen Fangemeinde. Da kann die wahrscheinlich kleine Welpen erwürgen und alle würden sagen, oh, beautiful Anna, oh, so lovely, Herzchen, Herzchen, Herzchen. Ja. Und dann auch ganz viel natürlich in kyrillischer Schrift auf Russisch, das kann ich nicht lesen, aber sehr, sehr viel Zustimmung. Und ich denke, da denkt sie, da würde ich jetzt mal sagen, überhaupt nicht drüber nach. Ja, oder was das jetzt mit Russland und so, das ist dann, diese wie das rezipiert wird, ist ihr, glaube ich, total wurscht.
Ja, aber muss man das als Künstlerin, muss man das nicht? Ich bin da so gespalten. Also wenn man es nicht kann, kann man ja auch niemanden dazu zwingen, zu reflektieren. Auf der anderen Seite hat es sich ja gelöscht. Also irgendjemand scheint ihr gesagt zu haben, ey, ist nicht richtig geil.
Naja, ich finde schon, dass jemand mit ihrer
vielleicht
Bekanntheit...
Vielleicht auch nur abgelaufen nach 24 Stunden, vielleicht war es eine Story, I don't know. Ja, kann auch sein.
Ich finde es schon sinnvoll, wenn jemand mit ihrer Reichweite und mit ihrer Bekanntheit irgendwie mal so eine Art von PR-Beratung hat. Ja, also selbst wenn sie nicht reflektiert, aber dann finde ich es halt so ein ganz, ich meine, das ist ja auch so lustig, das erzählen wir ja oder das hört man ja immer in, wenn wir Coachings machen für Nachwuchssänger und sowas. Da geht es ja ganz viel um das Thema Social Media, weißt du ja, ne? Du warst ja bei uns auch letztes Jahr in unseren Masterclasses und hast mit den Sängern und Sängerinnen darüber gesprochen auch. Dass es eigentlich immer eine gute Idee ist, einen privaten von einem professionellen Insta-Account zu trennen. Ja. Oder überhaupt Social Media Account. Und das macht sie halt nicht. Ich denke, das ist auch Teil ihres Erfolgs. Und andere nur so, weißt du, jetzt mal ganz ehrlich, Axel, möchtest du von einem professionellen Instagram-Account von einem Musiker oder einer Musikerin, jetzt mal unabhängig von Frau Netrebko, möchte man da immer nur so Konzertfotos sehen? Ach, ich heute in der Elbphilharmonie.
Nein, natürlich nicht. Nein, das ist ganz fürchterlich. Also ich folge denen ja allen, um dann irgendwie zu gucken. Und dann, da denke ich manchmal, Mann, wie eintönig ist so ein Künstlerleben auch. Ja, jeden Tag irgendwo auf der Bühne, meistens dann auch noch die gleichen Opern und dann wieder ein Hotelzimmer. Und nein, ja, natürlich. Wenn man das folgt, dann sieht man auch, eigentlich hinter den Kulissen kann man sich bei 1, 2, 3 zusammen reimen, wie wow, wie anstrengend das manchmal auch ist und dann doch wie eintönig in dieser schillernden Welt es sein kann. Ja, das ist
ja, ein bisschen einsam, würde ich sagen.
Nein, ich will das nicht. Nein, ich will schon auch Menschen sehen. Ja, ja? Genau. Du willst Jotti sehen.
ja. Ja, der würde auch sehr gut aufs Oktoberfest passen. Den stelle ich mir auch extrem
ja,
gut vor.
Ja, absolut. Der kommt mit Sicherheit. Ja. Ja. Und Aida kann auch noch ein bisschen.
Ja, das stimmt. Aida im Dirndl ist sicherlich auch, ich glaube, dass.
Oh Gott.
Nee, glaube ich.
Aber super. Das ist schön, dass wir jetzt solche Themen haben, weil ich habe beim letzten Podcast gehört, Doro, ihr wart so trist, ihr wart so negativ, ihr wart so moll, ihr wart so schwer. Ist denn gar nichts mehr schön? Doch, es ist schon noch was schön, oder? Können wir euch da draußen sagen? Also wir haben schon auch noch Spaß.
Genau, wir haben jetzt gedacht, das ganze Elend der Welt überlassen wir jetzt anderen. Stimmt's, Axel?
Ja, das lassen wir jetzt alles.
Ja, und uns zwar suffen. Das ist unser neues Motto.
Ja, das ist auch schon der Titel für einen Podcast.
Ja. Ja, genau. Aber
scheißegal.
Nein, aber dieses, also weißt du auch, Entschuldigung, ich bin ja noch, es war wirklich ein super Abend und ich lieb's wirklich auf diesem Oktoberfest. Und dieses ein Prosit der Gemütlichkeit, denn dann heben alle ihre Tassen und dann irgendwie wird angestoßen, dann wird weitergefeiert und so. Ich finde das schön. Ich finde das schön und vielleicht bin ich auch im richtigen Alter, aber ich habe da mehr Spaß dran, als in den Club zu gehen und irgendwie so cool abzuzappeln auf dem Dancefloor, weißt du?
Ja, ich find, war in meinem Leben tatsächlich ganz selten im Club und das.
Und ich finde,
bin auch nicht so ein Massenmensch.
Du sitzt da an einem Tisch.
Ich bin nicht so gut auf Messen. Ich bin nicht so ein Oktoberfestmensch.
Das ist irgendwie ganz okay. Du sitzt da an so einem langen Tisch, dann hast du da deine Brotzeitplatte und deinen Backhändel und deine Getränke und dann gibt's zum Schluss dann noch Apfelküchle oder einen Kaiserschmarrn oder was auch immer, ja. Und dann ist das einfach schön und dann tanzt man, wenn man Lust hat und man kann ja auch gucken, in welchen Zelten, ich meine.
Ich weiß, ich kenne das alles. Mein Produzent in München, liebe Grüße Moritz, der schwärmt immer vom letzten Abend des Oktoberfests, wenn wirklich im letzten Zelt bei der letzten Musi alle noch stehen und irgendwie ihre Feuerzeuge rausholen und gemeinsam singen und das Oktoberfest verabschieden. Das ist dann schon eine große Gänsehaut, ne?
Total.
Das glaube ich auch.
Ja. Und ich habe auch gehört, die bauen diese Zelte, die fangen die ja schon an im Juli aufzubauen, ne? Also das ist wahnsinnig dauert. Und das Witzige ist zum Thema Kultur nochmal, dass das ja auch in der Welt als deutsche, Blaupause für deutsche Kultur gilt. Und das ist ja wirklich sehr, sehr lokal bayerische Kultur. Also das ist ja, steht ja überhaupt nicht für Gesamtdeutschland. Aber ich wurde auch in Italien.
Naja, das wird ja überall nachgemacht. Also egal ob in Bremen, da kannst du in jedes Gaststätte heute gehen und irgendwie Oktoberfestwochen haben, ja, wo es lustigerweise dann Kürbissuppe mit Garnelen gibt und man sagt, okay, sehr lustig, das ist also die Oktoberfestwoche bei euch, okay. aber gut.
Ja, genau.
Im Prater in Wien wird ein großes Oktoberfest gefeiert.
Und jetzt hat München auch diesen komischen Trend mitgemacht. Ja. Jetzt hat München auch so ein Oktoberfest. Total.
Ja, genau.
Total cool.
Ja, aber da sieht man, was funktioniert, was nicht funktioniert. Eine Meldung der Woche, die ich ganz spannend finde, mal sehen, was du dazu sagst, ist, jetzt sind wir doch ein bisschen im Moll, aber vielleicht auch
im Dur. Ich habe noch lustige Themen, also oder so leichte
Themen. Ja, gut. Lass uns das ganz kurz. Ja. Das Gerhard-Hauptmann-Theater in Görlitz-Zittau, da ist der Daniel Morgenroth-Intendant. Das ist so in der Bredouille, in der finanziellen, dass man sagt, okay, Gerhard-Hauptmann hin und her, aber wir machen das jetzt wie im Fußball. Wir bieten die Namensrechte für unser Theater für einen Sponsoren an.
Ah, ja? Die Signal Iduna und so.
Ja, Signal Iduna Theater Görlitz Zittau oder
cool.
Keine Ahnung.
Ich finde das cool.
Sanifair Bühne Görlitz Zittau oder irgendwie sowas. Finden wir das gut oder ist das wirklich dann jetzt schon der Ausverkauf der Kultur in Deutschland?
Also ich finde das eher, im ersten Moment finde ich es ein bisschen grotesk, aber ich finde auch, also mir ging es bei den Stadien, bei den Fußballstadien ja auch so am Anfang.
Ja. Da hab ich mir gedacht, dass die dann auch immer anders heißen.
Genau, die O2 Arena
in Berlin. Das Weserstadion bleibt ja irgendwie das Weserstadion, obwohl es in den letzten Jahren irgendwie 2 oder 3 verschiedene Namen hatte. Ja? Mhm. Das ist ja auch absurd.
Also bei den Theatern finde ich es nicht gut.
Nee, ne? Es ist irgendwie, es ist strange.
Ja, ich finde es nicht gut, weil weil ich eine absolute Verfechterin dafür bin, dass das Theater und diese Theaterangebote, die ja mit öffentlichen Mitteln gefördert werden, auch weiterhin mit öffentlichen Mitteln gefördert werden und dadurch Teil der Gesellschaft und unabhängig bleiben und eben nicht einfach Teil des Marktes sind. Und dann, also weißt du, wenn das so ein, ich sag mal, so ein freier Markt wäre, wie jetzt beim Fußball, einfach eine sehr wirtschaftliche, da geht es ja um einfach nur um Kohle, dann ist es verständlich, dass man sagt, gut, hier haben wir einen Hauptsponsor und der kriegt dann die Namensrechte an dem Stadion meinetwegen. Fair enough. Gut, kann man sicherlich auch diskutieren, aber das ist ja eine völlig andere Voraussetzung als bei den Theatern.
Absolut. Und ich finde, ja, dann stellen sich natürlich auch ganz schnell moralische Fragen. Ja, also Werder Bremen hatte als Hauptsponsor Wiesenhof. Ja, wissen wir genau, wie das da so mit den Hühnern in den Massentierhaltungsstellen ist, wo ganz viele Werder-Fans, die ja eigentlich so PC dauernd durch die Gegend rennen, echt Schwierigkeiten hatten, dass ihre Hühnerbrustspieler Hühnerbrustwerbung auf der Hühnerbrust getragen haben. Ja,
ja, oder dieser, war das nicht dieses Gazprom-Ding auch bei Schalke?
Gazprom, ja, ja klar, Gazprom. Ne? Ja, ja. Auf der anderen Seite, Gazprom hatten wir dann auch wieder bei den Salzburger Festspielen. Also das ist ja interessant. Ja, also das.
Also ich meine, wir müssen jetzt ja nicht so tun, als...
Scheint ja eine Not zu bestehen. Auf jeden Fall
scheint es eine Not zu geben,
sagt der Morgenrot in Görlitz. Ich brauche die Kohle, ja, und ich kriege sie vom Staat nicht in ausreichender Menge, also muss ich sie irgendwoher beschaffen.
Ja, ich meine, es gibt unternehmerische Kulturförderung. Und jetzt bitte einen kleinen Applaus für diese schöne Überleitung zu nächster Woche, Axel, aber da kommen wir später dazu. Und es gibt viele Unternehmen, die, also vom kleinen Unternehmen über den...
Kann man schon sagen, wird nächste Woche unser Thema sein.
Genau, kleine Unternehmen über den Mittelstand, über große DAX-Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld in Kulturförderung stecken und die natürlich ein ganz klassisches Sponsoring machen. Und das ist auch gut und wichtig. Also ich finde es wichtig, dass auch die Wirtschaft als Teil der Gesellschaft ihren Beitrag dazu leistet. Überhaupt gar keine Frage. Deswegen finde ich erstmal dieses Ansinnen von Görlitz zu sagen, wir brauchen hier Geld aus der Privatwirtschaft, finde ich total legitim und richtig und nichts, aber rein gar nichts daran finde ich verwerflich. Nur diese, du hast mich ja so konkret nach dieser Namensgebung gefragt. Das fände ich persönlich, also das wäre für mich ein Dealbreaker, wenn das jemand verlangen würde als Sponsor. Dann würde ich sagen, nee, dann das machen wir nicht. So. Aber ja, und eben aus besagten Gründen, weil das so plötzlich dann so ein Label kriegt, ein Theater gehört allen und nicht irgendjemanden und da kann...
Das ist, glaube ich, ein Hauptgrund, das finde ich auch. Und das ist auch nochmal was anderes bei Festspielen oder sowas, ne? Salzburg, Bayreuth, genau, so, wo dann hinten drauf steht. Oder ja, auf der anderen Seite, die Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker, die wird vollkommen von der Deutschen Bank bezahlt, aber sie heißt auch nicht Deutsche Bank Hall, ja?
Ja, genau.
Das ist dann vielleicht auch nochmal smarter, ja? Und die kleinen Rolex-Abzeichen irgendwie bei den Wiener Philharmonikern, die heißen ja deshalb auch nicht die tickende Rolex-Philharmonie aus Wien oder sowas, ja? Also man kann auch Geld geben in stilvoller Art und Weise, das finde ich
ja,
auch.
Ja, oder in einem kleineren Form.
Muss nicht gleich, ich kauf deinen Namen, Alter,
kauf deinen Namen. Gut, ich meine, es werden Preise vergeben, auch manchmal, oder Stipendien an Künstler, die tragen den Namen des Stifters oder der Stifterin, des Preisstifters oder der Stifterin.
Ja, ja.
Das ist ja auch eine andere Sache, aber das wirklich auch so ein Haus geben, was trotzdem noch, ich meine, geht das überhaupt? Ist das nicht auch, ist das mit dem Gemeinnützigkeitsrecht vereinbar überhaupt? Also stelle ich mal so eine wirklich...
Ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Ich weiß es noch, dass es mal, glaube ich, es hat, glaube ich, sogar stattgefunden, dass das Beethoven-Orchester Bonn in Magenta-Socken auftreten musste, weil die Telekom gesponsert hat. Also ich, wenn ich das richtig erinnere.
Okay, das finde ich lustig.
Und das finde ich zum Beispiel auch total übergriffig. Ich finde es vollkommen übergriffig, wenn ein Unternehmen sagt, pass mal auf, ihr geht jetzt mit so ein Orchester, was... Nee, das finde ich vollkommen übergriffig.
Ja, wenn man das muss, aber ich meine, guck dir mal die Orchester an. Ich glaube, wir haben an anderer Stelle auch schon drüber gesprochen. Ich finde, die sind teilweise richtig beschissen angezogen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sage.
Ja, aber deshalb muss da nicht, magentafarbene Socken
sein. Nein, natürlich nicht. Aber jetzt stell dir mal vor.
Hier so wie im Fußball, so diese Hemdkragen, da wo dann draufsteht.
Nein, Axel.
Iduna, so.
Nein, natürlich nicht.
Eure Philharmonie spielt jetzt. Ja, das
aber jetzt stell dir mal vor, irgendein Sportartikelhersteller, der drei Streifen hat, zum Beispiel, kann auch jeder andere sein, der sagt so, wir haben jetzt eine Partnerschaft mit einem, weiß ich nicht was, irgendeinem Orchester, das wir toll finden und wir designen jetzt mal so richtig coole Lachs-Sneaker, die dann alle anhaben.
Aber wo ist
der Unterschied?
Ja. Fürs Beethoven-Fest, als Nike Wagner noch Intendantin war, da haben wir gedacht, da könnte Nike zum Beispiel das alles sponsern, das wäre auch gut.
Ja. Sehr witzig. So. Nike und dann noch dieser Pizzahersteller, ne? Wagner.
Ja, genau. Nike und Wagner. Das wäre super spannend. Ja, überhaupt. Katharina, geh mal, go for it. Ja, Tiefkühlpizza auf dem grünen Hügel.
Ja, genau. Verdi oder Wagner, Hauptsache Pizza hat, glaube ich.
Ja, vor allen Dingen, man könnte weiterhin sagen, die Wagner-Festspiele. Ja, das wäre gar kein Problem.
Genau.
Ach, ja. Mhm. Okay, das haben wir abgehakt. Also, Hauptmann, Theater, keine Ahnung, macht doch, was ihr wollt.
Ja. Ja, also du beobachtest okay. Das ist schon mal ganz gut. Ja, und jetzt habe ich, also ich habe noch ein leichtes Thema und ein seriöses Thema, würde ich sagen. Aber ich finde es auch.
Machen wir schnell erst das Seriöse, oder? Jetzt war es schon ein bisschen
ja,
leicht.
Ja, genau, es war schon. Und wir haben letztes Mal tatsächlich, hast du mir auch weitergeleitet, viel Leserpost bekommen. Und da wollte ich erstmal an der Stelle sagen, wir lesen das alles. Und wir beantworten, wir müssen das auch mal so ein bisschen beantworten. Wir müssen mal so eine Folge machen, Axel, so eine Update-Folge, wo wir mal 20 Minuten Leserpost beantworten. Und auf alle Fälle freue ich mich total, dass ihr wieder einschaltet und irgendwie, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal denke ich so, wir plaudern immer so.
Ja,
und ich freue mich dann einmal, wenn was zurückkommt. Und egal, auch wenn jemand sagt so, ja, Doro hat sich da widersprochen oder das war doof oder ich bin total anderer Meinung oder es war ganz toll. Ich freue mich da drüber und dass wir gehört werden und ja, finde ich irgendwie cool, wenn da was zurückkommt.
Absolut. Ja. Also wir diskutieren das auch unter uns viel. Wir überlegen, was wir dann in der Sendung diskutieren. In diesem Fall gab es viele Leserbriefe zu dem Thema der Orchester und der Tarifverträge. Ich glaube, das sind aber die Positionen, die wir hatten, auch letztes Mal schon relativ klar geworden. Können wir gerne auch nochmal eine neue Folge drüber machen, um das einfach nochmal tiefer zu analysieren.
Ne? Genau, aber das ist auch eine gute Überleitung zu meinem ernsten Thema, nämlich ich möchte tatsächlich ganz kurz mit dir besprechen, was der Deutsche Bühnenverein mit den Gewerkschaften macht. Die haben jetzt diese Woche, also vergangen jetzt diese, wir nehmen Freitag früh auf, wir sind ja wieder, ist kein Geheimnis. Die haben in kleiner Runde, ich glaube in Leipzig, habe ich auf Social Media gesehen, haben sie sich an einen Tisch gesetzt, um den neuen NV-Bühne oder die Verbesserung des NV-Bühne zu fortzuführen oder weiter zu diskutieren. Und da gibt es ein Arbeitszeitmodell vom Deutschen Bühnenverein, was von deren Seite, also von Arbeitgeberseite, auf dem Tisch liegt. Und dieses Arbeitszeitmodell ist auffindbar auf der Seite des Deutschen Bühnenvereins, kann man runterladen als PDF. Da steht ganz genau drauf, was bisher Status quo war im NV-Bühne und was was der Vorschlag von Seiten des Deutschen Bühnenvereins ist. Also würde ich sagen, erstmal eins mit Sternchen für transparente Kommunikation. Finde ich wirklich top. Das kann sich wirklich jeder angucken. Und ich würde es auch jedem empfehlen, weil das nämlich eine Sache ist, die sehr viele Menschen, die an Theatern beschäftigt sind, betrifft. Und auch wenn das jetzt 5 Seiten hat, ich finde, das ist sehr überschaubar. Aber es geht viel um Arbeitszeit. Also ich sage jetzt mal ein paar Eckpunkte, um die es geht. Vielleicht können wir es auch kurz als kleiner Service-Podcast, der wir sind, mal kurz zusammenfassen, worum es geht.
Doros Service-Ecke.
Genau. Also es geht darum, dass die Zeiten für Proben zeitlich begrenzt werden, dass verbindliche Ruhezeiten zwischen den Proben eingeführt werden. Das ist eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit. Festgelegt wird, also dass man nicht so open-end irgendwie immer available ist und diese Arbeitszeit sollen 40 Stunden sein. Wenn die in Spitzenzeiten überschritten werden, dann gibt es so eine Art Mehrstundenmodell, die dann wieder ausgeglichen werden können und müssen. Unter verschiedenen Bedingungen kann man sich anschauen. Und interessant ist, von diesen 40 Stunden dürfen nur 34 als Proben disponiert werden und 6 Stunden gelten als sind abgegolten durch häusliche Vorbereitung. Das ist auch neu. Ja.
Das ist natürlich, um dem Ganzen zu entgehen, was vorher schon mal gefordert wurde, ne? Dass man dieses Üben auch als volle Arbeitszeit rechnen kann, da wäre man ja in Teufelsküche gekommen wahrscheinlich.
Das gab es bisher einfach nicht, die Aufteilung zwischen disponierter und nicht disponierter Arbeitszeit. Ja. Ne? Also das war einfach nur, was man im Theater gemacht hat, war Arbeitszeit und so. Dann finde ich auch interessant, das geht dann sehr ins Detail, wie die Vorstellung proben, wie das aufgeteilt wird, welche Ruhezeiten kann man sich alles durchlesen, auch die Ausgleichsregelungen. Und dann finde ich super interessant, dass es bisher, stand da, gab es mangels einer tariflichen Arbeitszeitregelung, sieht der NV Bühne für SolistInnen bislang keine Teilzeitbeschäftigung vor. Und da schlägt jetzt der Bühnenverein vor, dass es eine Teilzeitmöglichkeit gibt, also die rechtssicher ist, eben entlang gehangelt an der Vollzeitbeschäftigung und dass man guckt, wie viele Kalendertage das dann betrifft und so weiter. Also es ist ein organisatorischer Aufwand, aber ich glaube, ein totaler Fortschritt für Leute, die einfach in manchen Lebensphasen gerne Teilzeit arbeiten wollen oder müssen. Ja.
Wenn das schon die Vorschläge des Bühnenvereins sind, zeigt das ja, dass sich auf jeden Fall was tut und dass sie sich aufeinander zubewegen.
Ja, und das finde ich so interessant.
Die Arbeitgeberseite in dieser
Geschichte. Genau, das finde ich nämlich so interessant, wenn ich mir das alles durchlese. Ich meine, vielleicht kannst du, oder ich weiß nicht, inwieweit du dich da schon damit beschäftigt hast, aber ich finde es extrem entgegenkommend für einen Vorschlag oder für einen ersten Vorschlag. Da sind schon sehr viele Dinge drin, wo man sagen würde, ja, in Ordnung. Und ich hätte damit ehrlicherweise nicht gerechnet und finde das total positiv, dass erstmal der Vorschlag schon so ist. Und auch noch ein letzter wichtiger Punkt, diese verbindliche.
Ich finde auch, dass die GBDA, also die andere Seite, ja auch in ihren Posts relativ versöhnliche Töne anschlägt. Also nachdem man das alles aufgekündigt hat und sozusagen den Bühnenverein dazu gezwungen hat, einen neuen Tarifvertrag zu diskutieren, sieht man auf jeden Fall, dass die beiden Seiten aufeinander zugehen und dass es so zu sein scheint, dass man wirklich von beiden Seiten sehr interessiert ist, das auf neue Beine zu stellen und vor allen Dingen, dass man in den grundsätzlichen Ideen durchaus einer Meinung ist, ne? Dass sich was ändern muss. Klar, auch aus Zwang, weil man sonst überhaupt gar keinen mehr kriegt, der da arbeitet an diesen Häusern. Ne?
Genau. Und das ein ganz wichtiger Punkt ist, der, glaube ich, ein sehr, also aus meinem, für mein Gefühl, glaube ich, wird das ein riesiger Punkt in den Verhandlungen, nämlich die verbindliche Planung von Arbeitszeit. Also das sprich, dass du nicht am Vortag bis 14 Uhr mitgeteilt kriegst, ob du am nächsten Tag dran bist oder nicht. Da wollen sie eine Regelung zur verbindlichen Planung in einer Art Wochenplan bekannt geben oder festlegen. Das heißt, der Vorschlag des Bühnenvereins ist, bis spätestens am Donnerstag der Vorwoche um 14 Uhr wird bekannt gegeben, wie die Proben der nächsten Woche sind.
So. Das hört sich so an, das wird erhebliche Schwierigkeiten für Intendantinnen, Intendanten und Planung und Probenbetrieb sein. Ja. Ja, da muss man sich wirklich komplett neu aufstellen. Ja. Aus anderen Kontexten bin ich gerade sehr intensiv an einem Theater und dort wurde gesagt, wenn das so durchkommt, müssen wir unseren gesamten Probeplan ändern und die Probezeit wahrscheinlich auch verlängern, weil, und das ist ja auch okay, aber nur mal, um das klar zu machen, was das in der Praxis bedeutet, man hat Proben mit verschiedenen Szenen und probt diese Szenen und jetzt wird aus einer Szene ein Mensch krank, das heißt, dann würde man ja eigentlich sagen, oh, dann können wir diese Szene nicht proben? Wir proben die Szene, wo der kranke Mensch gerade nicht drin ist und nehmen andere Leute. Das kann man jetzt aber nicht mehr machen, weil man das sozusagen eine Woche im Vorfeld disponieren muss. Das heißt, diese Probe müsste ausfallen oder man müsste ohne den Menschen die Probe machen, was keinen Sinn macht. Und momentan ist es ja so, dass man sozusagen dann relativ variabel ist, weil man einen Probeplan für den nächsten Tag aufstellt und sagt, ah ja, probt jetzt sowieso nicht der, sondern der und der probt, der gesund ist. So. Und das wird nicht mehr sein. Das heißt, es wird in den Proben durchaus Löcher geben, ja, durch eben Krankheit oder was weiß ich was, die man dann nicht stopfen kann.
Ja,
und das
Axel.
Wird den Probeprozess, ich sage ja einfach nur, das ist das logistische Problem, mit dem
das ist das logistische Problem, wenn man alles so weitermacht, wie bisher.
Lösung finden müssen.
Ja.
Nein, ich sag ja nur, das ist, was Intendantinnen und Intendanten gerade beschäftigt. Wie organisiere ich das? Ja? Und die Antwort ist klar, ich muss irgendwie die Probezeiten verlängern.
Ja, das würde vielleicht auch bedeuten, dass man weniger Produktionen raushaut, sag ich mal, oder weniger Premieren stattfinden in der Spielzeit. Aber jetzt mal unter uns gesagt, ich finde sowieso, dass viel zu viel gespielt wird. Das ist fast total, also unübersichtlich ist. Ich habe erst vorgestern mit einer befreundeten Sängerkollegin, die ich noch aus dem Studium kenne, telefoniert und wir waren uns total einig, warum stimmen sich auch Theater nicht ab? Also warum muss jede Stadt, jedes kleine Theater einen Rosenkavalier haben im Umkreis von 150 Kilometern zum Beispiel, ja? Also warum gibt es da noch nichts? Also und ich glaube, der totale Knackpunkt oder ganz, ganz, ganz wichtig ist, und darüber haben wir wahrscheinlich schon gesprochen, aber wir haben letztes Mal über die Orchester gesprochen. Ich denke, absolut wichtige Player in genau dieser ganzen Transformation, was das betrifft, sind die Regisseure und Regisseurinnen. Und diese Art und Weise zu arbeiten, auch die müssen sich umstellen. Und die sind natürlich angestellt oder Dienstleister eines Theaters. Und da muss dann wiederum von der Intendanz sozusagen die Marschrichtung kommen und sagen,
nochmal, ich rede ja gar nicht dagegen. Ich sage nur, dass dieser Betrieb genau so funktioniert und auch aus gutem Grund ja so aufgebaut ist und dass man da tatsächlich jetzt kreative Lösungen finden muss, um diese neuen Rechte, die ja total legitim sind, auch nachvollziehbar, eben, sonst würde ja der Bühnenverein das auch nicht veröffentlichen, aber die muss man natürlich, die führen dazu, dass man die Produktion auch komplett neu denken muss. Ja? Das ist nicht einfach so, dass man jetzt sagt, ah, das ist jetzt so, die haben jetzt mehr Freizeit, sondern das hat ganz massive Ablaufprobleme. Und was den Austausch mit anderen Theatern und so betrifft, mag sein, aber natürlich muss ein Theater erst einmal vor Ort in sich stimmig sein, denn es ist ja auch Quatsch, dass man denkt, dass die Leute so wie wir heute da, morgen da Theaterhopping machen, sondern in erster Linie sind natürlich Stadt- und Staatstheater für ihre Stadt da und wenn 300 Kilometer weiter auch eine Salome läuft, dann ist das erstmal, finde ich, überhaupt nicht schlimm, weil das kriegt der normale Zuschauer, die normale Zuschauerin ja überhaupt nicht mit. Weil
ja, aber manchmal ist es schon ganz schön,
konkurrentes Programm vor Ort zu sein.
Wenn ich jetzt sage, fahre ich jetzt mal nach Bremen, ach ja, da gucke ich mir dann das und das an, weil ich das in, weiß ich nicht, in Münster nicht sehe, so zum Beispiel. Also das ist doch kein, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Genau. Ich finde das erstmal sehr spannend und interessant, dass sich was bewegt. Um jetzt nicht zu ernst zu werden und nicht zu viel in die Kulturpolitik abzurutschen, würde ich sagen, für unser nächstes Update, da möchte ich sehr gerne mit dir über Carsten Brosters Buch Mehr Zuversicht wahren sprechen. Nein, das hat er ja schon letztes Jahr rausgebracht. Aber er hat einen sehr interessanten Kommentar geschrieben, über den wir aber das nächste Mal sprechen. Also ist es egal, jetzt lassen wir das mit der Kulturpolitik und sonst kriegen wir wieder so, sonst schalten ja die Leute
Bad Vibes. Nein, ich finde, das ist ja tatsächlich positiv. Und auch die Erfahrung, die ich aus dem Theater habe, wo ich mich umgehört habe, ist ja so, dass auch die Intendanz durchaus sagt, ja, wir verstehen das, wir wollen das. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die man jetzt aus diesen Verhandlungen auch hat. Es ist eine Bereitschaft da, etwas zu ändern. Es ist die Erkenntnis da, wir müssen etwas ändern. Und jetzt geht es einfach um die Frage, wie setzen wir das praktisch um? Und das ist ja ein guter Prozess, der stattfindet. Das ist einer, den wir immer erwartet haben, von dem wir immer gehofft haben, dass er einsetzt. Und das absolut, ist offensichtlich das, was jetzt passiert. Also von daher finde ich es auch eine gute Entwicklung. Broster, das ist ganz interessant. Wir reden gerne nächste Woche über das Buch. Ich finde ja nach wie vor immer noch geeigneter Kulturstaatssekretär und Nachfolger von Claudia Roth. Aber Olaf Scholz und die SPD, das wird schwierig sein, dass die da die Bundestagswahl in einem Jahr gewinnen werden. Und noch jemand macht sich bereit, von dem du früher sehr geschwärmt hast, Joe Cialo in Berlin. Man hört, der ist auch mehr auf Bundes-CDU.
Warum früher?
Du findest den immer noch toll, Joe Cialo? Echt?
Also meinst du jetzt mal so als Typ oder politisch?
Ach so, ja, als Typ, wie er sich inszeniert, meinetwegen. Aber politisch, finde ich, müsste er jetzt mal irgendwas voranbringen, was auch dann klappen würde. Das hat er die letzten Jahre dann nicht so richtig geschafft. Und von dem wird ja auch nachgesagt, dass er unbedingt Kulturstaatssekretär, Staatsminister, so heißt es, werden will. Und der hat jetzt große Probleme, weil halb Berlin gegen die Sparmaßnahmen in Berlin protestiert. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Alle Opernhäuser, alle Orchester, alle Dirigentinnen und Dirigenten von Malwitz über Thielemann bis Petrenko haben protestiert dagegen, dass die Sparmaßnahmen in Berlin auch auf den Kulturhaushalt, der nur ein bisschen mehr als 2% ausmacht, ausgeweitet werden sollen, weil sie sagen, die kulturelle Existenz Berlins ist gefährdet. Und das finde ich schon auch interessant, dass dieser Mini-Kulturhaushalt da eine so große Rolle spielt. Und da stehen die Leute und rufen Alarm, Alarm, Alarm.
Was aber allerdings auch passiert ist, was ich ganz furchtbar finde, ist ehrlicherweise, dass das Privat oder die Privatantre oder Privathauswohnung von George Jallo mit roter Farbe
beschmiert
und beworfen wurde von pro-palästinensischen Aktivisten. Also und es ist wirklich das ist wirklich unterste Schublade.
Ja, aber das eine hat ja nichts mit dem anderen.
Nein, natürlich nicht. Aber
wir diskutieren und das andere, also wir dürfen das nicht vermischen. Also ich glaube, das ist
naja, aber man darf schon, man muss schon gucken, auch dass man kann jetzt nicht, die gleiche Diskussion kann nicht
ja,
die Kunst vom Künstler
Angriff
trennen.
Hat ja nichts damit zu tun. Ja, aber diese Angriffe haben ja nichts damit zu tun, dass er ein unglaublich schlechter Kulturpolitiker ist, sondern sie haben etwas.
Naja, es ist schon eine Kritik ja an seiner pro-israelischen Haltung. Ja. Und das ist schon eine politische Aussage. Also
ja, und die ist fürchterlich. Und wenn man die Bilder sieht, also vielleicht um es nochmal klar zu machen, da wurde das Haus, das Privathaus von George Jallo von außen besprüht und seine Klingel markiert, also wirklich sozusagen als Zielscheibe. Ja, also wir kriegen dich, wir wissen, wo du wohnst und so weiter und so fort. Also wirklich sehr bedrohliches Szenario, ein sehr menschenunwürdiges Szenario. Mhm. Das ist ganz klar, das muss man benennen, das muss man verfolgen und das ist No-Go. Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz darf man sich natürlich über die Kulturpolitik von George Jallo aufregen und auch über die Stimmung in seinem Ministerium.
Ja, man kann sicherlich kritisieren,
darüber,
aber
die Leute, dass die Leute, die bei ihm arbeiten, sagen, so richtig zwischenmenschlich geil ist das auch nicht. Also das muss man dann auch sagen können. Ja? Das eine hat
naja, mit dem anderen, Axel, sagen dürfen wir doch alles, das wissen wir doch. Also das ist doch
jetzt. Darf man denn in diesem Land nicht mal mehr sagen?
Ja, genau. Wir dürfen ja glücklicherweise alles sagen. So, jetzt lass uns zu meinem leichten Thema kommen. Gut. Oder was hast du noch auf der Liste?
Nein, leicht.
Wir sind ja schon wieder 40 Minuten fast on air.
Ja, dann.
Also mein leichtes Thema ist, hast du diese Woche am Dienstag zufällig Fernseh geschaut?
Diese Woche am Dienstag. Ich weiß gar nicht, welcher Tag ist.
Was heute ist Freitag.
Was gab's denn da?
Ja,
was
hast du zufällig bei Vox The Piano gesehen?
Nein.
Und ich.
Nein.
Doch, Axel, darüber müssen wir jetzt reden.
Igor!
Genau. Du weißt, ich höre, du weißt, worum es geht. Von dem wunderbaren Sender Vox, auf dem wunderbaren Sender Vox gibt es eine neue Unterhaltungssendung, die heißt The Piano. Und Axel, bitte erklär doch mal, was wir da sehen oder nicht sehen.
Ich habe keine Ahnung, das ist mir scheißegal. Es ist mir wirklich egal. Ich weiß, dass es irgendwas mit Igor Levit und diesem
Mark
Mann
Forster?
Oder Freund von Mark Forster.
Der genau, Mann von Lena Meyer-Landrut.
Zu tun hat. Und ich habe ja letzte Woche einen großen Essay über Igor Levit geschrieben bei Backstage Classical.
Ja.
Und das ist echt interessant, wie viel Reaktion ich darauf bekommen habe, weil es war wirklich diese Argumentation ist sehr schwierig gewesen und das war etwas, was mich immer an Igor Levit sozusagen gereizt und irritiert hat. Diese Frage von, warum sagt er alles das, was ich denke, also ich bin gegen Antisemitismus, ich bin für Umweltschutz, ich bin für fairen Umgang mit Ausländern, ich bin was weiß ich was. Ich bin voll seiner Meinung.
Du bist voll woke.
Ich bin voll woke, ja, bin ich wirklich. Mhm. Also zwischen uns beiden bin ich der Woke wahrscheinlich.
Ach, komm. Ja. Stimmt's.
Und trotzdem nervt es mich unglaublich, wie er es sagt. Und ich habe immer irgendwie das Gefühl, er macht mehr kaputt damit, als dass er der Sache hilft. Und dann habe ich ein Buch gelesen, die Moralinszenierung. Und das ist tatsächlich für mich ein Erkenntnisgewinn gewesen, weil es Momente gibt, wo das Gute sozusagen mehr dem hilft, der es ausspricht, als der guten Sache. So, und das ist, was ich bei Igor Levit versucht habe zu deklinieren. Und es ist erstaunlich und hat mich überrascht, wie viele Zuschriften ich auch auf diesen Text bekommen habe und wie viele Leute sagen, ja, genau dieses Dilemma, das habe ich auch.
Aber was,
ich will
was
das
ist denn
auch, was der sagt?
Was ist denn das, was dich dann triggert? Hast du es rausgefunden? Was ist denn das?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es dann in dem Moment nicht mehr um die Sache geht. Und das ist sozusagen die Hauptthemen, also diese leichten, nicht leichten, aber diese Sätze, die ja Common Sense sind, ja, also gegen Antisemitismus, für Umweltschutz, die sind so simpel dahingesagt, gehen überhaupt nicht in die Tiefe und führen am Ende dazu, dass mehr derjenige, der sie ausspricht, sozusagen davon profitiert als das Ziel. Also ganz einfaches Beispiel, dann Röder Forst, wenn Igor Levit da spielt, damit er nicht abgeholzt wird, hilft er damit mehr der Umweltschutz oder hilft der, hilft der Umweltschutz dann Igor Levit? Ja,
ja, ich
natürlich weiß, hilft der Umweltschutz Igor Levit. Ja, so, und das ist etwas so. Und dann gibt es gleichzeitig die Leute, die dadurch getriggert werden, weil es eine moralisch richtige Seite gibt, auf der es auch keine Kompromisse gibt bei Leuten wie Igor Levit. Das heißt, gerade das, was gesellschaftlich heute nötig wäre, miteinander zu reden, kulminiert in Hass. Also ich habe das verfolgt die letzte Woche, Twitter, übrigens Igor Levit ist auch wieder bei Twitter, obwohl er da ja überhaupt nicht mehr sein sollte, ist er wieder da und beschimpft nur die Leute, die ihn beschimpfen. Also es ist sozusagen ein self-fulfilling System, dass ich provoziere, ich werde provoziert und ich baue Grenzen auf. Und es werden keine Grenzen überwunden in diesem Diskurs. Und das finde ich ganz schlimm. Und das macht eben die gute Sache zunichte und gefährdet sie sogar. Und das, also ich habe versucht, das im großen Bogen aufzuschreiben. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, wie ich das sage.
Ja, also, aber auch schon ganz schön lang, wie
aber du sagst. Das führt bei mir zu einem Unwohlsein.
Also dieses Unwohlsein kenne ich und ich habe dieses Buch nicht gelesen, ich habe dein Essay auch noch nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, dass du ihn geschrieben hast, ich habe ihn angefangen, ja, war dann irgendwie abgelenkt. Ja. Ich lese ihn mir nochmal durch. Was mich nicht jetzt explizit an Igor Levit stört, aber an Menschen ganz grundsätzlich stört und ich glaube, das ist ein Punkt meines Unwohlsein, auch das hatte ich spätestens nach dieser Doku von ihm, diesem Film, dass ich das Gefühl habe, dass er jemand ist, der zumindest nach außen hin nicht über sich selbst lachen kann. Also das heißt, keine wirkliche Distanz zu sich selbst.
Das ist das, was ich meine.
Ja, genau. Das weiß ich aber nicht, ob das so ist. Ich würde ihn tatsächlich sehr gerne mal kennenlernen. Einfach um zu wissen, wie ist er denn so, ist er wirklich so, wie er rüberkommt oder nicht? Deswegen echt mit Vorsicht sage ich das jetzt. Es wirkt auf mich so oder es scheint so. Und ich finde es immer schwierig, wenn Menschen, egal ob die jetzt ein super Pianist sind oder nicht, auch in einem ganz kleinen privaten Kontext, so, also sich selbst und ihre Themen so ernst nehmen, dass diese Themen, für die sie einstehen, fast mit der Person identisch sind. So. Und das ist.
Und
dass man nicht in der Lage zu sein scheint, oder manche auch tatsächlich nicht sind, wenn man dann einen kleinen Spaß macht, also dass es dann fast als persönliche Kränkung wahrgenommen wird und so, dass man nicht sagt, ach ja, come on, wir wollen alle die gute Sache, aber so. Also ich kann es ja nicht sagen, aber das finde ich eine Eigenschaft, die ich an Menschen sehr, sehr schätze, wenn jemand ein bisschen in Distanz zu sich selbst gehen kann und auch über sich selbst lachen kann. Das finde ich total.
Das habe ich auch geschrieben in meinem Essay, dass gerade in Amerika erleben wir ja gerade, dass die alte Form der Demokraten, Donald Trump zu bekämpfen, nicht funktioniert hat. Nämlich dieses, ach, der ist doof, der ist böse, wir sind dünne, sondern die gute Laune, die Kamala Harris verbreitet, beziehungsweise die Vision für das, wofür sie steht und auch zu sagen, hey, he is weird. Weird ist eben keine Kampfansage, sondern ey, der ist komisch. Das geht sogar so, dass man dann im Familientisch sagen kann, ey, dein Kandidat ist aber weird, ohne dass da in der Familie ein Riss durch die Gegend geht. Also man lernt in den Demokraten in Amerika gerade, dass das Gute, auch der Vizepräsidentenkandidat, also der Spaß, die gute Laune, der Humor tatsächlich vielleicht die beste Lösung sind, um das, was man bekämpfen möchte, zu bekämpfen. Und genau das hat diese Fraktion Igor Levit, glaube ich, noch nicht verstanden, dass das Miteinander und die Hoffnung auf das Wir als Wir mit allen viel größer ist als die Spaltung der Gesellschaft und der Fingerzeig aus moralisch überhobener Perspektive. Ich glaube,
und das habe ich zum Beispiel auch in diesem Film über ihn,
was du gesagt hast,
an keiner Stelle gesehen. Also da gab es einen winzigen Witz am Anfang, wo sein Flügel in die Wohnung transportiert wurde und er dann so gesagt hat, naja, wäre ich vielleicht mal lieber Flötist geworden, dann wäre das jetzt einfacher mit dem Instrument in die Wohnung bringen. Das fand ich zugegebenermaßen ganz lustig. Aber das war, das war's dann auch an Humor. Ja. So, ne?
Und was dann auch stört, ist diese Inszenierung, ne? Also jahrelang neben Claudia Roth, jetzt läuft es für Claudia Roth nicht mehr so gut, da gibt es keine Selfies mehr mit Claudia Roth. Heiner Lauterbach, wie heißt der Lauterbach?
Karl?
Ja, weißt schon, der Karl Lauterbach-Bilder. Man hat zusammen gefrühstückt. Dann immer mit Robert Habeck, jetzt auch wieder. Dann sitzt er neben Robert Habeck, wenn der amerikanische Schauspieler Arnold Schwarzenegger für sein Umweltengagement ausgezeichnet wird.
Axel, aber so, aber
ich, das ist ein Staatskünstler, der gleichzeitig revolutionär sein will. Das funktioniert nicht. Also ich bin sozusagen Teil des Systems und lebe von diesem
aber System. Aber ich sag dir jetzt mal was.
Gleichzeitig inszeniere ich mich als Protestmusiker.
In der Sendung und damit kommt er voll gut rüber. Und ich möchte jetzt mit dir trotzdem über die Sendung sprechen, weil ich diese Sendung ja, irgendwie cool finde. Also ich erzähle es dir und ich erzähle es euch allen, die ihr zuhört. Ja. Und zwar, also das ist ein Musikformat. Das heißt, The Piano ist übernommen von... Also läuft auf Vox seit letzter Woche Dienstag, läuft jetzt, glaube ich, noch 5-mal oder insgesamt 5-mal. So ganz genau weiß ich es nicht, könnt ihr selber rausfinden. Und das ist ein Format, das es in, ich glaube, Großbritannien schon gibt. Und es ist im Grunde, gibt es zwei Talentscouts und der eine ist eben Igor Levit und der andere Mark Forster. Mark Forster, der Mann von Lena Meyer-Landrut, Popkünstler, wie auch immer, kommen beide aus völlig unterschiedlichen Ecken. Und die casten im Grunde, also es wird Straßenmusik gemacht und immer jede Woche an einem anderen Ort. Den Auftakt, das war im Leipziger Hauptbahnhof, da stand ein riesiges, nicht riesiges, aber ein großes, schönes, glänzendes, tolles, schwarzes Steinway-Piano mitten im Bahnhof. Und da konnte im Grunde jeder... Also das war wirklich vom Kind bis zum Senior zeigen, was man kann. Vor Laufpublikum.
Du bist ja nicht Flötist geworden, weil mit einer Flöte würde es auch funktionieren.
Ja gut, aber er selber hat ja nicht gespielt. Also er und Mark Forster saßen irgendwie versteckt in irgendeinem leeren Zimmer da im Bahnhof und haben sich das angeguckt, haben Notizen gemacht und haben letzten Endes dann, und das wird in jeder Folge so sein, eine Person ausgewählt, die der oder die Beste ist. Und es wird moderiert von Annika Lau. Das ist eine quietschfidele Moderatorin, die auch so Gala-TV macht und so. Also, das ist schon so ein bisschen das Level. Aber es ist sehr, es ist sehr unterhaltsam und so eine Sequenz, wenn da jemand spielt, das dauert so maximal 5 Minuten und dann jeder stellt sich kurz vor und erklärt, wie man zu Musik machen gekommen ist und was man so macht. Und ich finde das eigentlich richtig, richtig nett, zumal es auch so eine Art Castingshow ist, in der jemand ausgewählt wird, in dem Musik gehört wird von Leuten, die so das einfach jeden Tag irgendwie machen, so vor so einem Laufpublikum und wo niemand runtergeputzt wird. Und das finde ich schon mal erstmal sehr gut. Und also es gibt überhaupt keine verletzenden Kommentare und so vom Gefühl her hat jeder die Möglichkeit diese Musik in der Fußgängerzone oder so Straßenmusik zu machen vor so einem potenziell riesigen Publikum. Und dann wird, also ich finde das eigentlich echt gut und dass das eben, also diese Kombination aus Mark Forster und Igor Levit finde ich echt nicht schlecht. Ich finde das gut. Und wie die beiden auch interagieren, guck's dir doch mal an am Dienstag. Oder schau mal rein und
sag. Ich guck's mir mal an. Ich muss mir erstmal wieder Fox auf meine Fernbedienung raufholen. Aber wie bitte? Guck ich mir gerne an. Ich habe das gar nicht.
Und du hörst auch alles. Also du hörst von der Nocturne.
Dann kann ich wieder DJ Stage löschen, weil da dirigiert gerade, Achtung, Live-Events Charles Dutoit, wo man denkt, okay, wo habt ihr den denn jetzt schon wieder ausgegraben, nachdem er in New York, Cleveland, San Francisco und Boston gefeuert wurde, ist er jetzt wieder quitschfidel auf Stage Plus bei der Deutschen Grammophon. Also dann vielleicht doch lieber Fox
aber wirklich,
PC,
also Igor Levit. Wirklich, du hörst von einer Chopin-Nocturne bis zu einem Boogie-Woogie, also wirklich alles einmal quer durchs Gemüsebeet.
Ich guck's mir an. Ja, ich guck's mir an.
Eine Sache noch, ich glaube, dass so etwas fast mehr Leute erreicht als jedes Education-Format irgendwie und vielleicht auch zum Musikmachen animiert oder sagt, ach Mensch, jetzt könnte ich vielleicht auch mal wieder meine Geige rausholen oder vielleicht ist es ja doch ganz, setze mich mal wieder ans Klavier. Ich glaube, dass das einen Effekt hat und ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Ich finde es super, so viel kann ich schon mal sagen.
Also, wir haben einen Tipp, wir haben was Positives und ich werde das jetzt nicht negativ kaputt machen. Guckt euch alle Das Piano ist was anderes. Wie heißt das?
The Piano Klavier. Heißt es, ja,
das
genau.
Also, The Piano.
The Piano.
Ja. The Piano ist, auf Fox.
Genau, die nächste Folge ist, glaube ich, wurde in Berlin gedreht und dann gab es auch eine in Münster tatsächlich. Aber hey, kleiner Spoiler, ich habe mich nicht ans Klavier gesetzt. Keine Chance.
Schade. Ich dachte, deshalb sollen wir es gucken, weil du in der letzten Folge irgendwie als Gewinnerin da rauskommst.
Das genau, und dann gibt es ganz am Ende, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen, ein Konzert aller GewinnerInnen sozusagen mit Igor Levit und Mark Forster in der, Achtung, jetzt kommt's.
Elbphilharmonie.
Nee, Wuppertaler Stadthalle. wirklich, kein Witz.
Krass, ja, okay. Das
ist ja geil.
Fox, ja, okay. Ja. Sehr gut.
Ja, wunderbar.
Ja, ich finde, das können wir fast als Ende stehen lassen, oder? Wollen wir noch andere Themen aufgreifen? Wir hätten noch die Oper Frankfurt, ist mal wieder Opernhaus des Jahres,
ja, genau.
Nur zu sagen, weil sie logistisch so gut liegt, dass alle Kritikerinnen und Kritiker da sind, ja, in der Opernwelt. Vielleicht müsst ihr euch mal ein anderes Verfahren ausdenken, euer Opernhaus des Jahres
gedacht,
zu wählen.
Ja. Mhm.
Köchelverzeichnis, gibt neues Köchelverzeichnis.
Ach ja. Ach Mensch,
darin sind auch neue Mozartstücke tatsächlich aufgenommen. Ganz spannende Sache, kann man sich mal angucken. Dominique Meyer, der Intendant der Mailänder Scala, muss jetzt gehen, hat in einem Interview jetzt tatsächlich das erste Mal gegen die Regierung Meloni ausgeteilt und ihre nationalistische Kulturpolitik verurteilt. Das hätte ich jetzt noch alles auf meiner Liste. Und das war's dann schon. Und dann wären wir von meiner Seite aus auch durch.
Ja, genau. Das
war jetzt ganz schön positiv.
Ja, fand ich auch. Und das ist irgendwie so, es gibt eben auch, es geht halt auch anders. Ne? Manchmal ist es so und manchmal scheint die Sonne und manchmal ist es halt ein bisschen bewölkt, auch bei unseren Themen.
Heute ist Oktoberfest.
Ja, eben, genau. Wollen wir ja auch nicht vergessen. Ich muss los, Stichwort Oktoberfest. Nein, ich habe jetzt...
Ich auch. Ich muss jetzt zur Probe. Ich
in München noch
bin heute
Termine?
Mit den Bremer Philharmonikern. Bremer Philharmoniker mit Wiegald Boning. Mhm. Die Playlist. Er durfte sich Stücke aussuchen, die das gesamte Sinfonieorchester spielt. Und ich befrage ihn dazu, was diese Stücke denn mit seinem Leben zu tun haben. Darauf freue ich mich. Ein Debütformat. Genau, und da proben wir gleich mal.
Ich bin gespannt, was du erzählst. Klingt gut. Lieber Axel.
Doro.
Dann.
Rein ins Dirndl, rauf auf die Wiesen.
Ja, freilich.
Und ihr da draußen, holt mal Fox auf eure Fernbedienung. Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss Axel. Tschüss.